Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Schön, dass ihr an den Geräten zu Hause und unterwegs wieder mit dabei seid. Mein Name ist Jan Fischer. Der neue Spielejahrgang ist im vollen Gange und es ist wieder Zeit für ein spielerisches Quartett nach dem altbekannten Prinzip. Vier Menschen sprechen über vier aktuelle Spiele. Heute sind aus der Jury Spiel des Jahres mit dabei Christoph Schlewinski, Johanna Franz und Michaela Poignier. Moderiert wird die Runde von Christoph Schlewinski. Als Gast ist Elisabetta Lange eingeladen, die seit 2021 auf ihrem YouTube-Kanal Spielebombe Spiele bespricht. Und damit Quartett ab.
Ja, herzlich willkommen, liebe Spielende und Zuhörende da draußen bei einer neuen Folge vom Spielerischen Quartett. Heute haben sich wieder vier Menschen hier zusammengefunden, die über tolle Spiele reden wollen. Und neben mir, Christoph Schlewinski, sind aus der Jury Spiel des Jahres die Johanna Franz dabei und die Michaela Poignier. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Und wir haben natürlich auch wieder einen super Special Sondergast am Start und haben heute die Elisabetta Lange von der Spielebombe dabei. Hallo, Elisabetta.
Ja. Hallo.
Spielebombe klingt ja erstmal martialisch. Mir ist aber aufgefallen, nach Begutachtung eures Kanals, dass relativ wenig bis gar keine Menschen oder Spiele explodieren. Und da wollte ich jetzt einfach mal fragen, wie ihr auf den Namen gekommen seid.
Ja, also die Geschichte dazu ist folgende. Wenn man sich mal unseren Kanal anschaut und vor allem so die Anfänge, dann kann man sehen, dass unser Sohn da auch noch mitspielt. Und wir haben 2021 angefangen und da ging er in den Kindergarten. Und wir haben überlegt, ach komm, lasst uns doch mal, wir spielen so viele Kinderspiele, dann lasst uns doch zusammen einen YouTube-Kanal machen. Und er hatte auch Lust, so mitzumachen und die Spiele, die er gerne spielt, vorzustellen. Und dann ging es natürlich darum, welchen Namen nehmen wir für unseren Kanal. Und wir haben ihm die Entscheidung überlassen und der hatte da zwei Vorschläge gemacht. Und zum einen fand er nämlich Spiele Bombe und Spiele Konfetti gut. Ja, dann haben wir überlegt gehabt, welcher Name soll es denn sein und dann haben wir ihm den Vorschlag gemacht, weißt du was, wenn du in den Kindergarten gehst, dann machst du mal eine Umfrage in deiner Gruppe und wir nehmen dann den Namen, den ihr dann abstimmt. Ja, und dann kam er zurück und Spielkonfetti ist es nicht geworden, es ist jetzt die Spielebombe und so hat sich dieser Name ergeben.
Das wundert mich jetzt weniger, wenn man Kinder die Möglichkeit, die Wahl zwischen Konfetti und Bombe gibt, ist es, glaube ich, relativ logisch, was sie wählen werden. Aber das ist ja gut, dass ihr da sehr kindlich basisdemokratisch wart. Das gefällt einem ja schon mal gut. Und was war eure Motivation, so einen Kanal zu machen? Weil das ja auch erstmal Arbeit ist, Spiele raussuchen und sich dann darüber Gedanken machen und so weiter. Was hat euch dazu bewogen?
Ja, das waren zum einen zwei Dinge, die da einfach gut gepasst haben und zum Umstand geführt haben, dass wir dann halt den Kanal aufgemacht haben. Zum einen war das, dass wir alle sehr gerne spielen. Wie viele andere auch. Zum anderen war das, unser Kanal ist halt während der Corona, zu den Anfängen der Corona-Zeit entstanden. Wir waren nämlich auf einmal alle zu Hause und hatten viel mehr Zeit. Viel mehr Zeit zum Spielen und viel mehr Zeit auch zu überlegen, okay, was machen wir jetzt unter diesen Umständen? Denn vieles konnte man halt nicht mehr machen und und das war eigentlich der Zeitpunkt, wo wir uns überlegt haben, ach, wisst ihr was? Wir machen jetzt so einen Kanal auf. Wir beschäftigen uns damit, wie macht man das, was gehört alles dazu und so ist unser Kanal dann entstanden.
Und keine Eintagsfliege, denn ihr seid da ja schon seit 3,5 bis 4 Jahren dabei. Ja. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, einschalten lohnt sich. Es ist wirklich vom Kinderspiel bis zum Extrem-Kickstarter, den vielleicht noch nicht mal ich anpacken würde, muss man dabei sagen. Also jeder, der die Chroniken von Dunagore auf Kickstarter gebackt hat, da ziehe ich meinen Hut vor, denn da muss man ja schon auch einen Anbau für haben, wenn das Zeug alle ankommt. Da braucht man ja ein Leben, um das durchzuspielen. Da sage ich Hut ab, sag ich davor. Also einschalten lohnt sich. So, wir, hier wurde auch eingeschaltet, damit wir in fremde Welten entführen können. Und das machen wir heute ganz gewaltig. Wir entführen nämlich heute in die Märchenwelt. Wir werden heute ins Paris der 1920er gehen. Wir gehen in ein Feendorf, das aus Pilzen besteht. Und wir gehen in ein unbekanntes Land, um dort zu reisen und rückwärts zu werden. Und das ist auch das erste Spiel, mit dem wir anfangen, und zwar mit dem Spiel Faraway. Das ist erschienen im Kosmos Verlag. Die Autoren sind Johannes Goupy und Corentin Lebra. Die Redaktion hatte Wolfgang Lüttke und die Illustrationen sind von, und jetzt habe ich es wieder mal, muss ich da erstmal auf die Packung gucken, Maxime Morin. Und da gebe ich mal das Wort weiter an meine Kollegin, die Michaela Poignier. Bitteschön.
Ja, du hast ja schon so schön gesagt, wir unternehmen hier eine Reise, und zwar reisen wir auf den Kontinent Alula. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, das Thema dieses Spiels. Und wir haben hier ein reines Kartenspiel. Es gibt verschiedene Karten. Es gibt die Regionenkarten, es gibt die Heiligtumkarten. Wir spielen insgesamt 8 Runden und wir werden am Ende 8 Karten vor uns ausliegen haben. Und wir werden diese Karten von links nach rechts auslegen, aber gewertet wird nachher andersrum. Und das ist so ein bisschen das Tricky an dem Spiel. Wir werten dann nämlich nachher von rechts nach links. Und wir wollen ganz gerne zum einen niedrige Karten ausspielen, um in einer Phase, wenn wir Karten auswählen dürfen, möglichst früh dran zu sein. Wir wollen aber auch aufsteigende Karten möglichst ausspielen, um Heiligtümer zu bekommen. Die geben uns nochmal besondere Symbole, die wir für die Aufgabenerfüllung brauchen. Ich sage vielleicht erst nochmal ganz kurz, worum es geht. Also wie gesagt, wir reisen durch diesen Kontinent, haben diese Regionkarten und in jeder Runde haben wir 3 Karten auf der Hand und es geht eigentlich damit los, dass wir Regionen entdecken. Und das funktioniert so, dass wir erstmal jeder eine Karte verdeckt vor uns ausspielen und die in unsere Auslage legen. Mit der ersten Karte beginnen wir dann, unsere Reihe. Das machen wir dann gleichzeitig, wenn alle ihre Karte verdeckt gelegt haben, decken wir die alle gleichzeitig auf. Danach schauen wir dann, ob wir gegebenenfalls Heiligtümer entdecken. Das heißt, wir gucken, das geht erst ab der zweiten Runde. Dann ab der zweiten Runde legen wir jede weitere Karte immer rechts an die bereits ausliegenden Karten an und dann schauen wir, ob wir Aufsteigen gelegt haben. Wenn das der Fall ist, entdecken wir Heiligtümer. Und je nachdem, wie viele Symbole wir haben, haben wir eine größere Auswahl aus diesen Karten und die dürfen wir uns dann nehmen. Und die dritte Phase ist quasi die, dass wir dann unsere Handkarten wieder auffrischen. Und das geht jetzt nämlich so, dass dann der Spieler, der die niedrigste Zahl ausgespielt hat, der sich als erstes aus der Kartenmitte dann eine neue Karte nehmen darf und dann wieder 3 Karten auf der Hand hat. Und das machen wir im Prinzip 8 Runden so. Und warum machen wir das Ganze? Natürlich wollen wir Siegpunkte haben, wie es bei den meisten Spielen so ist, wollen wir hier Ruhmespunkte sammeln. Und wir haben auf diesen Karten Bewohner drauf, die stellen uns Aufgaben, die bringen uns Siegpunkte. Wir brauchen aber auch, bestimmte Symbole, Naturwundersymbole heißen die, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Da müssen wir vielleicht Steine haben oder Chimären oder auch die Disteln. Wenn wir dann die 8 Karten vor uns ausgelegt haben, am Spielende kommt dann die Endwertung, dann drehen wir erstmal alle unsere Karten um. Das finde ich ist auch schon mal ein sehr hilfreicher Mechanismus. Und wir haben die Karten, wie gesagt, von links nach rechts gelegt und werten sie jetzt aber von rechts nach links. Und dann fangen wir mit der ersten Karte an, decken die auf und gucken, ob wir die geforderten Aufgaben erfüllen. Und das machen wir dann Karte für Karte von rechts nach links. Und das ist halt so ein bisschen das Tricky, wo ich finde, wo man auch teilweise erst noch so ein bisschen reinkommen muss in das Spiel. Das hat eigentlich einen ganz simplen Spielmechanismus, aber dieses vom Kopf her so denken, ich lege jetzt meine Karten von links nach rechts aus, aber ich werte sie in genau umgekehrter Reihenfolge. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber auch beim ersten Spiel war es mir so, ich habe das gesammelt und ich habe die Symbole gesammelt. Dann decke ich auf und, das kann ich ja gar nicht werten. Ich habe die Symbole ja noch gar nicht in dieser Reihenfolge. Das
erste Spiel war eine Katastrophe. Katastrophe. Ich habe mich lächerlich gemacht, als würde ich nackt am Tisch sitzen. Es war ganz, ganz schlimm.
Es ist halt ein wirklich total kurzweiliges Spiel und es hat für mich einen total hohen Wiederaufforderungscharakter. Und ich habe auch gerade jetzt wieder ein Spiel gehabt, es ist auf jeden Fall auch glückslastig, wo ich hatte mir eine Karte am Anfang gelegt, ich brauchte, 4 Chimären, das sind so rote Symbole auf den Karten. Und die kamen partout nicht. In dem einen Spiel habe ich sie nicht gekriegt, im anderen Spiel habe ich sie über so eine Heiligtumkarte dann am Ende noch gekriegt. Da ist dann das Glücksgefühl ganz groß, wenn man sagt, ja, ich kriege jetzt noch das benötigte Symbol, was ich jetzt noch brauche für die Wertung dieser Karte. Und Ich finde halt, dieses Spiel hat so viele schöne Mechanismen. Zum einen, ich möchte niedrige Karten legen, um in dieser Auswahlphase, wo ich mir Karten nehmen darf, möglichst früh dran zu sein, um dann wirklich Symbole zu bekommen, die ich vielleicht noch brauche, um meine Aufgaben zu erfüllen. Andererseits möchte ich aber auch gerne meine Kartenreihen aufsteigend legen, um, wie gesagt, diese Heiligtumkarten zu bekommen, weil die können mir auch wieder Symbole bringen, die können mir auch noch zusätzliche Aufgaben bringen. Und andererseits habe ich vielleicht auch Karten auf der Hand, die ich recht früh spielen möchte, weil sie vielleicht viele Symbole haben, die ich erst danach noch sammeln kann. Also von daher, das gibt so viele Sachen, die man dabei beachten möchte, und das macht einfach immer wieder Spaß, das Beste dabei rauszuholen. Glücksfaktor ist natürlich auch dabei, auf jeden Fall, aber dadurch, dass das Spiel so schön kurzweilig ist, und ich finde auch, es ist ja von 2 bis 6 spielbar, funktioniert auch in jeder Spieleranzahl gut, weil man hat nicht viel Downtime. Dadurch, dass in dieser ersten Phase jeder sich gleichzeitig eine Karte aussucht, die hinlegt, man die dann aufdeckt, hat das auch eine sehr schöne Spieldauer.
Guter Hinweis, den ich, Dovi, natürlich wieder vergessen habe zu sagen. Ab 10 Jahren 2 bis 6 Spieler, sehr gut. Ich gebe mal einfach an die Elisabetta weiter und frage, ob sie auch gerne reist.
Absolut. Also mir ging es so, als ich die Spielanleitung gelesen habe und ich so die erste Partie gespielt habe, habe ich mir gedacht, ich weiß gar nicht, wie soll ich denn da an die Punkte kommen? Mir fehlen noch so viele Symbole und so weiter. Aber das Element, dann halt auch so die Karten so auszuspielen, dass man auch so Heiligtümer sammeln kann. Und dann in Abhängigkeit von den Schatzkartensymbolen kann man ja auch mehr Heiligtümer ziehen und sich dann ein Heiligtum aussuchen. Und das ist natürlich ganz raffiniert gemacht, ne? Ich habe dann geschaut, dass ich dann Karten ausspielen kann am Anfang, zumindest 1, 2 Karten, die es mir erlauben, mehr von diesen Heiligtümern zu ziehen, um dann auch das gesuchte Symbol oder die gesuchte Eigenschaft oder Entwertung oder was auch immer dann zu erhalten. Ich fand den Mechanismus sehr, sehr interessant, und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man das Spiel dann erklärt, also die erste Partie, dann macht es bei den Leuten dann so eigentlich bei der Endwertung dann Klick, und dann wird nach einer zweiten Partie gefragt, ne? Weil man dann ja weiß, wie das Spiel halt funktioniert. Von den Mechanismen wirklich sehr interessant.
Da frage ich mal einfach die Jo, ob sie auch rückwärts gehen kann.
Können ist relativ. Also manchmal funktioniert es besser als, als andere Male.
Das selten bescheuerte Frage, aber irgendwie ignorieren die.
Also
einfach.
Stimmt sowohl für Faraway als auch fürs tatsächliche Rückwärtsgehen. Also es geht manchmal besser und manchmal schlechter.
So ist es, jawohl.
Und da spielt sicher der Glücksaspekt eine Rolle, wobei ich sagen muss, dass ich gerade über die ersten paar Partien wirklich gelernt habe, dass Faraway dir schon viele Möglichkeiten gibt, wie man das Glück eben auch ein bisschen mitigieren kann. Ich habe die Möglichkeit, wenn da eine Karte in der Auslage liegt, die ich unbedingt brauche, dass ich doch eine niedrige Karte spiele. Oder ich habe eben die Möglichkeit, dass ich die Landkarten sammle, damit ich mehr Heiligtümer komme. Also es gibt dann schon immer wieder Möglichkeiten. Natürlich kann es aber trotzdem passieren, wenn ich jetzt auch meine Strategie vielleicht nicht so, also sehr fokussiere auf irgendwas Bestimmtes, dass ich dann eine essentielle Karte nicht kriege. Aber das macht für mich das Spiel nicht schlechter. Und ich finde, das, was für mich den größten Reiz bei Faraway hat, sind eben diese Dilemmata, vor denen man ständig steht. Also wie Michaela auch schon gesagt hat, ich stehe ständig im Konflikt, eher hohe Karten zu spielen zu wollen, weil ich die früh spielen möchte. Durch die kriege ich dann aber keine Heiligtümer. Und ich finde, das ist einfach so großartig designt von den verschiedensten Effekten auf den Karten, weil man so oft auch bei 2, 3 Karten, die wirklich ganz nah beieinander liegen, ich dann hier sitze und mir denke, eigentlich möchte ich doch die 43 vor der 42 ausspielen, weil dieser Effekt so toll ist, aber ist es das wirklich wert, dass ich dieses Heiligtum aufgebe? Und das finde ich wirklich, wirklich spannend, und das ist für mich das, was Faraway so außergewöhnlich macht, weil ich einfach, jede dieser 8 Karten ist so eine wichtige Entscheidung.
Emotionen unbedingt, viele. Was mir sehr gut gefällt, es ist im Grunde sehr leicht erklärt. Man muss ja nicht viel machen, aber die Wertung dann halt, weswegen ich, wenn ich das erkläre, einfach 8 Karten verdeckt hinlege und dann noch so ein paar zufällige Heiligtümer und dann halt von rechts nach links aufdecke und dann den Leuten sag, so viele Punkte hätte diese Auslage gemacht, dann kommen natürlich die Ersten und sagen, ja, so scheiße hätte ich das ja nie gespielt. Und dann sag ich, naja, da gucken wir mal, ne? Und dann geht es los. Und dann sitzt man halt wie ich da wahrscheinlich erste Partie, macht sich schön lächerlich und denkt sich, um Gottes Willen, da hat ja mal gar nichts geklappt. Ich finde es so geschickt, dass man auch optisch, man darf ja nur das werten oder das in Bezug nehmen auf die aktuelle Karte, was man sieht. Und das, die Heiligtümer sind halt immer offen. Das ist schon mal ein super Kniff. Und dass man damit gut planen kann. Und dann wird einem erst bewusst, was für einen Unsinn man da erst gemacht hat. Weil man, wenn man das weiter, und dann denkt man sich, ach nee, die werden ja noch gar nicht aufgedeckt. Die Michaela war wieder wahnsinnig professionell und hat Disteln gesagt. Ich sage immer Ananas. Mhm. Das ist meine Ananas, ja, weil das erste, woran ich denke. Und dass die kommen ja noch gar nicht und so weiter. Es ist aber auch gar nicht schlimm. Bis jetzt war noch kein Mitspielender dabei, der oder die gesagt hätte, da sich jetzt sogar geärgert hätte oder so. Oder das Spiel dann gesagt hätte, das spiele ich nicht nochmal. Das ist ja doof. Sondern es war immer so ein Gelächter über sich selber, dass man gesagt hat, wie kann man nur so doof sein und das nicht verstehen? Es ist doch gar nicht so schwer. Das gefällt mir ganz außergewöhnlich gut und die Leute wollen meistens noch eine zweite Partie hinterher und auch wenn der Glücksfaktor nicht ohne ist und man wirklich, da muss man wirklich aufpassen, ist es aber gerade der, wo man sagt, na komm, nächste Partie, das schaffe ich nochmal. Das schaffe ich besser und man kriegt ja irgendwann auch mal so ein gutes Erfolgserlebnis. Das ist simpel, gut zugänglich, aber hat echt schöne Tiefe und da kann man sowohl wenig Spielende als auch viel Spielende, finde ich, mit an den Tisch locken. Das hat bis jetzt allen in jeder Konstellation gut gefallen. Ich weiß nicht, wie da eure Erfahrungen sind.
Ja, genauso. Und was ich auch, wie gesagt, was ich schon schön fand, was ich schon gesagt habe, dass man es auch mal zu sechs spielen kann. Ne? Also von daher, du kannst es auch mit einer relativ großen Gruppe schon spielen und es wird dadurch aber nicht lange oder nicht viel länger, weil wie ich schon sagte, man hat ja durch diese Phase, man die Karten alle gleichzeitig legt und aufdeckt. Also du hast ja so gut wie keine Downtime, es sei denn, einer überlegt mal, aber von daher hat sich das bei uns auch in jeder Spielergröße bisher sehr gut gespielt.
Ich habe es dann gemerkt, dass auch Personen, mit denen, also jetzt keine Vielspielerinnen, aber Personen, die halt eher gelegentlich spielen, sich schon am Anfang wirklich schwer getan haben, also nicht nur um die Wertung zu verstehen, aber man muss dann doch mehr bedenken. Also das habe ich dann auch selbst gemerkt, dass es für mich nicht so stark war, aber halt allein schon im Blick behalten, okay, welche Symbole habe ich jetzt schon erfüllt, wo kann ich tatsächlich was werten? Ah, ich brauche zum einen jetzt eine höhere Karte, aber ich möchte auch gleichzeitig diese Symbole sammeln, so dieses ein bisschen Set sammeln. Also ich war dann doch überrascht, wie viele Entscheidungen, gerade für Personen, die nicht so viel spielen drin waren. Da braucht schon wirklich mehrere Partien, dass es wirklich locker flockig so runtergeht.
Das auf jeden Fall.
Was keine Kritik ist, aber es ist doch, also ich finde, das darf man auch nicht unterschätzen, wie viele Entscheidungen eigentlich in diese Karten reingehen. Und eben halt auch dieses Übersichtsthema vor allem auch. Also da hätte man manchmal auch gewünscht, dass es irgendwie Marker gegeben hätte, zum einfach sagen, okay, das ist jetzt abgehakt, da habe ich alles erfüllt.
Ja, das ist richtig, ja. Aber dadurch, dass die Grafik so dankbar ist und auch so farbenfroh, sage ich mal, ne? Das ist ja, sieht ja alles sehr freundlich aus und auch alles sehr griffig.
Was mir dazu einfällt, ich habe das so erlebt in unseren Runden, es war halt immer eine Spannung da, ne? Weil man immer geguckt hat, was liegt da in der Auslage und auch wenn dann jeder so seine Karte gespielt hat, dass man guckt, oh, wann ist man denn dran? Wer hat denn jetzt die niedrigste Karte? Und da wurde noch eine niedrigere Karte gespielt. Oh Mist, jetzt ist sie vor mir dran oder ist jetzt er vor mir dran? Dabei hätte ich doch gerne da hinten die Karte. Hoffentlich bleibt die noch liegen, hoffentlich kann ich mir die dann nehmen. Und es wird also in den Runden, in denen ich das gespielt habe, es wurde halt nie langweilig.
Weil auch immer die kleinen Heiligtümer zu ziehen, ist immer ein Spannungselement. Das ist, und selbst wenn da jetzt gerade keine Distel/Ananas bei ist, die man braucht, ist es vielleicht aber doch was ganz anderes, weil ja auch Punkte darunter versteckt sind, Wertungen, wo man sich denkt, ah nee, weißt du was, aber das ist auch ein guter Plan. Ich glaube, das mache ich jetzt mal. Und dann hat man wieder eine ganz andere Möglichkeit. Man kann auch so ein bisschen aus dem Bauch spielen. Das ist, das mag ich persönlich auch ganz gerne immer. Das stimmt schon, du hast schon recht, finde ich auch, Joe, dass man Fahrer wenig unterschätzen darf. Aber bis jetzt ist es eins der Spiele, und das kam ja schon in Essen 2023 raus. Und seitdem wird das im Grunde gespielt. Da merkt man auch, dass der Langzeitspielreiz, der ist halt auch einfach da. Seitdem, und das sind ja jetzt dann fast schon, weiß ich nicht, ja, 9 Monate, die das, und das muss ein Brettspiel auch erstmal schaffen heutzutage, wo ja immer so viel herauskommt, dass das dann einfach so gespielt wird. Ja, das war Faraway. Da waren wir auf dem Kontinent, ich gucke schnell drauf, Alula waren wir da. Und wir lösen jetzt unser Reiseticket ein und reisen einfach mal weiter. Und zwar in ein Feendorf. In ein Feendorf, das sich ausgedacht haben Laurence Grenier und Fabienne Tanguy. Und mit einer wunderschönen Grafik von Maud Chalmel. Und zwar geht es um das Spiel Fairy Ring. Das ist erschienen bei Repos und auf deutschem Vertrieb bei Asmodee für 2 bis 4 Spieler. Ab 8 Jahren geht es um die 40 Minuten. Und in dieses Dorf aus magischen Pilzen entführt uns jetzt die Jo.
Fairy Ring, also ein Feenring. Der Name kommt von Pilzringen, die tatsächlich in der Natur entstehen können und die früher, zumindest im Volksglauben, wo man geglaubt hat, dass da eben Feen leben. Und in diesem Fall haben wir tatsächlich so einen Feenring, also einen Ring aus Pilzen, auf dem auch unsere Feen herumspazieren. Und zwar immer im Kreis. Das heißt, von meinen Pilzen wandern sie zum Christoph, dann zu Elisabethas Pilzen und dann zu Michaelas Pilzen und dann wieder zurück zu meinen Pilzen. Und dieser Ring wird über das Spiel hinweg immer größer. Und zwar haben wir einen Drafting-Mechanismus. Das heißt, am Anfang kriegt jeder von uns Karten, wir wählen uns verdeckt eine Karte aus und dürfen die dann reihum ausspielen. Die legen wir dann in unsere Auslage, entweder darf ich einen Pilz größer machen, also einen Pilz auf den gleichen Pilz nochmal drauflegen und den so ein bisschen stärker machen, oder ich lege ihn ganz links oder ganz rechts in meinem Dorf aus und mache es so ein bisschen breiter. Und auf jeder Karte ist dann auch noch eine Schrittanzahl drauf und so viele Felder, also so viele Pilze, darf ich meine Federn weiter bewegen. Und das Pilz, auf dem ich lande, wird dann aktiviert. Wenn das bei einer anderen Person ist, dann kriegt die Person auf jeden Fall Mana durch meine Fee. Zusätzlich dazu, wenn ich diesen Pilz auch habe oder diese Pilzart, kriege ich auch was. Das heißt, im Idealfall möchte ich natürlich so planen, dass ich auch was kriege. Ich möchte ja nicht nur den anderen was geben und im besten Fall sogar mehr als die anderen. Wenn ich bei einem Pilz auf meiner Seite lande, dann kriege ich sogar nur ich eben das Mana. Und die Pilze können ganz unterschiedliche Sachen. Also wir haben zum Beispiel das Pollinarium, das gibt mir Punkte für die Anzahl an Pilzen in meinem Dorf. Wenn ich mehrere Pollinarien übereinander gelegt habe, dann gibt es mir halt eben zum Beispiel 2 Punkte für jeden Pilz in meinem Dorf oder 3 Punkte für jeden Pilz in meinem Dorf. Das heißt, habe ich größere Pilze, sind die auch weit stärker und geben mir weit mehr Punkte. Und so versuchen wir einfach verschiedenste Kombinationen zu finden. Und was ganz spannend ist, ist, dass wir diese Mana sammeln. Sobald wir 20 Mana haben, geben wir die aus für einen Siegpunkt. Und die stellen wir auf einem kleinen Rädchen ein, die wir geheim halten. Und das finde ich einen überraschend guten Kniff. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch und dachte, okay, ja, wieso stellen wir das jetzt da ein? Das ist ja, ich kriege ja mit, wie viele Punkte die anderen machen. Aber man verliert wirklich den Überblick drüber. Und so, dass es am Ende von insgesamt 2 Runden, in denen wir 12 Karten ausspielen, halt wirklich eine Überraschung ist, wer jetzt wie viele Punkte hat. Also da können dann auch 4, 5 Punkte zwischen Personen sein und man hat das Gefühl einfach komplett dafür verloren. Und das finde ich wirklich sehr schön, weil so sich zum Ende hin einfach gut die Spannung aufbaut. Ja, und ich spiele Fairy Ring wirklich gern, weil ich finde so diese taktischen Abwägungen zwischen, baue ich große Pilze auf, die mir viele Punkte geben, oder nehme ich viele Pilze nebeneinander, damit die anderen bei mir vielleicht eher was aktivieren, finde ich cool, finde ich wirklich spannend. Ich finde es wunderschön gestaltet, also wir haben so wunderschöne kleine Acrylfeen, die da herumspazieren und die sind einfach wirklich entzückend. Und es bietet für mich einfach schöne taktische Entscheidungen. Es funktioniert super flott, weil wir eben gleichzeitig unsere Karten ausspielen und unsere eigentliche Aktion dann ein paar Sekunden dauert eigentlich, wenn wir einfach nur herumfahren. Und ja, ist für mich wirklich in den letzten Wochen eins meiner meistgespielten Spiele gewesen.
Michaela, hast du letztens mal Pilze gekocht? Quasi.
Nein. Nein. Aber gespielt habe ich es. Und ich habe es auch schon mit unserem jüngsten Sohn gespielt, gerade gestern auch mal wieder mit unserem 8-Jährigen. Und der hat uns dabei auch echt nass gemacht. Also das ist auch echt ein Spiel, was man auch gut mit Kindern spielen kann, weil das von den Regeln, wie Jo gesagt hat, ja wirklich auch sehr eingänglich ist. Und Es ist so schön, man kann so verschiedene Sachen machen. Wie Jo schon gesagt hat, entweder ich lasse die Pilze wachsen oder ich habe möglichst viele Pilze und ich habe schon so Strategien gesehen, da hat einer ein ganz großes Pilzdorf und dann ist es so, du kommst hier nicht mehr raus bei mir, du kommst vorne rein und du kommst hier nie wieder raus bei mir aus meinem Dorf. Also du bleibst erst noch mehrere Schritte bei mir drin. Und es ist auch so von der Spieleranzahl so ein bisschen unterschiedlich taktisch. Zu zweit kann ich ein bisschen besser planen, weil da ja nur ein anderer Spieler drin ist. Zu dritt und zu viert wechselt ja der Startspieler dann immer mal wieder. Und wenn ich natürlich letzter in der Reihe bin, kann ich natürlich mit meiner ausgespielten Karte, schwieriger Plan, welche Schritte habe ich, wo werde ich landen, wo komme ich hin. Das ist auch eine schöne Sache, finde ich, dass sich das auch so ein bisschen unterschiedlich spielt. Und wie Jo auch schon gesagt hat, ich finde auch dieses Gucken, so was mache ich in meinem Dorf und nehme ich jetzt lieber auch die unterschiedlichen Pilzsorten, weil ich dann, wenn ich bei anderen lande, dann ja auch Punkte. Also es bekommt ja nicht nur der andere was, sondern wenn ich den Pilz dann auch bei mir habe, ich dafür auch Punkte bekomme. Also es fühlt sich wie ein sehr belohnendes Spiel auch an, weil jeder bekommt irgendwie immer was. Und wenn ich bei anderen bin, gut, das fühlt sich immer so ein bisschen doof an, dann möchte ich den anderen nichts geben. Und gerade diese Quellbrunnen, das ist bei uns so ein bisschen so geworden, ha, ich bin auf dem Quellbrunnen gelandet, du kriegst diesmal nichts für deinen Quellbrunnen. Das ist nämlich der Pilz, da muss man drüber laufen und den kann man ja auch verbessern. Und es ist ja auch so, man spielt so zwei Runden und in der zweiten Runde werden diese Karten nachher ja auch noch ein bisschen punkteträchtiger, da geben die auch noch ein bisschen mehr Punkte. Also mir macht das auch sehr viel Spaß, das Spiel.
Ich kriege immer so leichte Nackenschleudertrauma bei dem Spiel, weil man natürlich, wenn man überlegt, welche Karte spiele ich, dann geht man mit der Fee ja schon die Karten so im Uhrzeigersinn durch. Und dann fängt man auch unweigerlich an zu nicken. So, man zählt dann so 1, 2, 3, 4, 5 und irgendwann merke ich das dann so im Nacken, dass ich denke, okay, alles klar. Ich finde diesen, gerade diesen Moment, dass man auf jeden Fall, wenn man Startspieler ist, sicher planen kann. Und je weiter es nach hinten geht in der Spielerreihenfolge, desto mehr wird es zum Glücksspiel, dass das sich ständig wechselt. Das finde ich unheimlich stark, weil es wird für den Ersten ist es befriedigend, weil er weiß, okay, der oder sie weiß, das geht genauso aus, wie ich mir das überlegt habe. Und für den Letzten ist es dann ein spannendes Glücksspiel. Und wenn es dann wirklich so ausgeht, ist es toll. Es kann aber auch was ganz anderes passieren, was aber auch toll sein kann. Also man kann immer irgendwo was abgreifen und es gibt immer meistens positive Emotionen, denn allein schon, ob ich meine Karte links oder rechts bei mir anlege, kann ja auf wer landet wo schon unheimlich viel Einfluss haben. Was man am Anfang gar nicht so schnallt. Aber das kommt dann so mit dem Spiel, dass man merkt, ich kann die anderen, ich muss versuchen einzuschätzen, was wollen die anderen. Und das ist immer eine ganz schöne Sache, wenn man dann auch dieses befriedigende Gefühl hat, ich kenne euch, ihr blöde Bande hier am Tisch, ich kenne euch, ich weiß, was für böse Menschen ihr seid, dass ihr versucht, hier auf meinem Quellbrunnen zu landen, aber nicht mit mir. Ja, da lasse ich euch schön drüber fliegen, das gönne ich euch nicht. Und sowas alles. Also insofern Fairy Ring hat mich total überrascht. So, ich habe mir da nichts drunter vorgestellt und ich glaube, schon 3 oder 4 meiner Mitspielenden haben sich das schon gekauft, weil die gesagt haben, wir können da nicht warten, bis du wieder kommst. Wir wollen das jetzt auch selber dann spielen. Jetzt weiß ich nicht, ob es Elisabetta, ging es dir da auch so oder wie kam es bei euch an?
Ja, also mir ging es auch so und ich kann das auch alles unterstreichen, was da jetzt gesagt worden ist. Also mir ist vielleicht noch eine Sache auch noch aufgefallen, die ich auch sehr gut finde, dass das Spiel hat ein richtig intelligentes Insert. Also das Material, das Spielmaterial ist wirklich gut aufgehoben. Man kann die einzelnen Figuren in die Fächer reinstecken. Und da habe ich mir schon gedacht, da hat sich wirklich auch jemand was gedacht. Das wird nicht alles einfach reingeworfen, sondern alles hat in dieser Spielschachtel seinen Platz. Und die Punkte, die genannt worden sind, das ist uns auch aufgefallen. Also was ich sehr interessant finde, ist zum Beispiel, je nachdem, wo man landet, erhält der Gegenspieler oder die Gegenspielerin halt Mana und man selbst halt auch, wenn man diese Pilze halt hat. Ja? Und dann spielt man in die Höhe oder spielt man in die Breite, denn wenn man in die Breite spielt, dann hat man natürlich, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Leute dann länger so im eigenen Pilzwald verweilen. Und das, was du, Christoph, das, was du gesagt hast, mit der Karte links oder rechts anlegen, das ist ganz interessant, weil es ist uns so, wenn man das mit unseren Gruppen gespielt haben, so in der Mitte des Spiels macht es dann Klick und man sagt, oh, jetzt musst du aber gucken, wo spielst du die Karte denn hin? Wie viele Bewegungspunkte hat die? Wie groß ist dein Feld? Wo möchtest du gerne eventuell bei den anderen landen? Und das sind alles so Dinge, die das Spiel halt so unterhaltsam machen. Und wir haben es auch mit unserem Sohn gespielt und er ist 10. Und wir haben es mit Erwachsenenrunden gespielt. Und es es unterhält halt alle. Also das ist wirklich ein Spiel, was man halt mit Kindern in der Familie, aber halt auch mit Erwachsenen, was ich Freundinnen und Freundinnen spielen kann. Und das war halt so unser Eindruck oder mein Eindruck.
Ist schön variabel. So, also ab 8 ist auch gut, dass es draufsteht. Das kann funktionieren. Ne? Ab 10 ist aber auch gut. Also schlaue Kinder ab 8, das klappt schon, würde ich sagen. Da ist natürlich die Langzeitstrategie, braucht ein paar Partien, bis die merken, was die einzelnen Pilze alles gut können, finde ich, da ist ab 8 vielleicht ein bisschen optimistisch, aber es könnte klappen. Ne, das wäre aber auch ein Spiel gewesen, hätte ich gesagt, da könnte auch ruhig ab 10 draufstehen, weil es doch sehr viel tiefer hat. Ne? Aber ansonsten ist es eins der Spiele, da freue ich mich, das muss ich nämlich nicht mehr mitschleppen, weil es den Leuten halt so gut gefallen hat, dass die das selber zu Hause haben. Das ist natürlich dann auch ganz praktisch, wenn man das nicht alles mitnehmen muss. Ja, dann würde ich sagen, kommt mir gerade der Geruch von Baguette, von einem Croissant und von einer Tarte de Citron kommt mir gerade, weht mir so um die Nase. Ich hätte Lust auf einen Milchkaffee am Montmartre und gehe nach Paris in den 1920ern und zwar zum nächsten Spiel Chronologique. Paris 1920, erschien bei Pegasus für 1 bis 4 Spieler ab 10 Jahren, dauert so 30 bis 45 Minuten. Erdacht haben es sich Fabien Gridel und Johann Levet. Redaktion war Ronja Lauterbach und die Grafik hat gemacht, und da habe ich mal wieder hier das nicht alles richtig parat, die Grafik hat gemacht Arch Apollar und Jan Valeyani. Und da würde ich sagen, die Elisabetta entführt uns jetzt mal ins Paris der 1920er an ein Theater.
Das mache ich sehr gerne. Wir reisen nämlich nach Paris und zwar, wir werden geheimnisvolle Vorfälle in der Pariser Oper untersuchen. Also in dem Spiel ist es so, es ist ein Deduktionsspiel und wir werden ermitteln. Es gibt drei Szenarien, die man spielen kann, und zwar Gift in feiner Gesellschaft, das Phantom der Oper und die Diamanten der Diva. Und jedes Szenario hat halt 5 Fälle. Und diese 5 Fälle unterscheiden sich halt im Schwierigkeitsgrad. Also der einfachste Fall, der hat halt ein Stern und dann der nächst schwierigere 2 Sterne und der höchste Schwierigkeitsgrad, das sind dann die 5 Sterne. Und wir wählen halt ein Szenario aus, entscheiden, welchen Fall wir daraus lösen wollen und werden wir halt die verschiedenen Orte innerhalb der Oper besuchen und wir finden heraus, welcher Charakter sich wann und wo aufgehalten hat. Dann versuchen wir, die richtigen Schlüsse zu ziehen aus unseren Ermittlungen und wer als erste Person alle Fragen richtig beantwortet hat, hat dann die Partie gewonnen. Der wesentliche Aspekt von dem Spiel ist eigentlich, dass wir sammeln Hinweise über die Bewegungen der Verdächtigen. Wir haben einen schönen Spielplan und dieser Spielplan, der stellt die Oper dar. Es gibt dann halt 6 Orte, die man auf diesem Spielplan besuchen kann. Und wir haben 6 Charaktere in dem Spiel, unsere Verdächtigen. Das ist zum Beispiel die Abenteurerin oder Baronin, der Detektiv, der Journalist und so weiter. Das Interessante bei dem Spiel ist, dass jeder Fall besteht aus einem kleinen Szenarioheft, in dem es so eine kurze Eingangsgeschichte gibt mit den jeweiligen Fragen. Und dann gibt es Ortskarten. Dann gibt es noch so Lochkarten, und zwar so 6 Charakterkarten und 6 Zeitpunktkarten. Wenn wir an der Reihe sind, dann wählen wir halt eine Ortskarte und wählen dann entweder eine Charakter- oder eine Zeitpunktkarte heraus. Wir drehen dann, legen die so übereinander, drehen die dann um und dann sehen wir eine Information, die wir mit allen Mitspielerinnen und Mitspielern teilen können und eine Information, die ist halt nur für uns. Und jeder hat vor sich auslegen auch einen Bogen und auf diesem Bogen, auf dem man sich so seine eigenen Notizen hinter einem Sichtschirm macht, dann kann man so eintragen, was man so hört. Auf diesem Bogen sind dann halt auch die einzelnen Räume von der Oper zu sehen mit den einzelnen Zeitpunkten. Es gibt also 6 Zeitpunkte und 6 Orte. Und da macht man sich halt seine Notizen, was man durch die Mitspieler, was man selbst halt erfährt. Durch diese Charakterkarten gibt es Informationen, zum Beispiel, welcher Charakter zu dieser Zeit an dem Ort war Und die öffentliche Information ist, wie oft dieser Charakter an diesem Ort war. Und bei den Zeitpunktkarten ist das so, dann ist dann die geheime Information für mich, welcher Charakter genau zu diesem Zeitpunkt an dem Ort war. Und die öffentliche Information, die ich dann mit den Mitspielenden teilen kann, ist, wie viele Charaktere waren zu diesem Zeitpunkt insgesamt an diesem Ort. So erfahren wir halt mehr und mehr und mehr, wie sich die Charaktere dann halt bewegt haben. Und sobald wir dann halt meinen, die Antwort zu haben, warten wir ab, bis die Ermittlung abgeschlossen ist. Und wenn jeder sich so seine Notizen gemacht hat, dann kann man halt zu jeder Zeit sagen, oh, ich glaube, ich weiß, wer es war. Man sagt das aber nicht laut, sondern man notiert sich das hinter dem Spielleiterschirm. Und dann darf man in dem Szenarioheft nachschauen, ob die Lösung richtig war. Und wenn die Lösung richtig war, dann haben all die anderen noch die Möglichkeit, auch den Fall zu lösen, ja. Und wenn das noch andere richtig gelöst haben, dann hat man den Fall gemeinsam gewonnen. Und wenn ich aber jetzt die falsche Person verdächtigt habe, dann bin ich erstmal raus, ja. Und die anderen können dann nochmal weiter ermitteln. Wir fanden das sehr spannend und kurzweilig. Zum einen muss man mal sagen, und das möchte ich sehr lobend herausstellen, es ist sehr kompakt verpackt. Also es ist wirklich viel Spiel in einer kleinen Box. Es sind 15 Fälle, die man spielen kann, also drei Szenarien, dann mal fünf, also 15 Fälle, die man spielen kann. Ich denke mal, wenn man diese Fälle durchgespielt hat, dann würde man das Spiel sicherlich abgeben. Oder es sei denn, man kann sich an nichts mehr erinnern oder an wenig erinnern und spielt es dann nochmal. Aber das hängt auch immer so ein bisschen von einem selbst dann halt ab. Aber 15 Fälle sind schon mal eine Menge, ne, bis man die das so durchgespielt hat. Die Sichtschirme sind sehr gut gestaltet. Also es ist wirklich so, dass man innerhalb des Sichtschirms so sehen kann, was kann man in dem eigenen Zug machen, wann ist das Spielende eingeläutet, wie verhält sich das mit diesen Charakterkarten, wie verhält sich das mit diesen Zeitpunktkarten, welche Symbole wo sind und wie heißen. Das ist alles sehr schön dargestellt. Auf der Außenseite von den Sichtschirmen, da kann man die Namen der Charakter sehen mit den jeweiligen Abkürzungen. Das heißt, man muss dann auch nicht lange suchen, weil man versucht sich ja möglichst schnell und möglichst präzise Notizen zu machen. Und dann ist zum Beispiel das B für die Baronin oder das D für den Detektiv. Das ist vom Schwierigkeitsgrad ist es so, die einzelnen Szenarien unterscheiden sich dadurch. Wir haben am Anfang eines Szenarios werden die Startpositionen der Charaktere durchgegeben, sodass sich jeder dann notieren kann, welche Person war im großen Foyer, wer war auf der großen Treppe, wer war in der Galerie und so weiter. Und der Schwierigkeitsgrad steigt zum Beispiel, indem nicht mehr alle Personen in der Oper anwesend sind, sondern die Startbedingungen unterscheiden sich. Oder, und ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, es gibt dann auch noch so andere Elemente in den Szenarien, die nochmal drüber hinausgehen, dass die Leute halt nicht alle in der Oper anwesend sind. Und so entwickelt sich dann das Spiel.
Das ist schon alles sehr gehirnzermarternd. Da frage ich mal die Michaela, ob ihr Gehirn danach kurzzeitig deaktiviert war oder nicht.
Nee, es ging noch. Also ich wollte mal zum Wiederspielwert auch noch mal ganz kurz was sagen, weil wir haben es im Sommer tatsächlich durchgesuchtet, weil es uns das so gut gefallen hat. Und auch mein 13-jähriger Sohn, der sonst eigentlich gar nicht so gerne Brettspiele spielt, den muss ich eher mal mit an den Tisch so überreden. Magst du nicht mal? Hast du nicht vielleicht mal Lust? Und hier hat er wirklich mit durchgespielt so quasi. Und ich hatte es jetzt noch mal wieder rausgeholt, weil ich es jetzt halt länger nicht mehr gespielt habe. Und ich konnte mich jetzt zum Beispiel nicht mehr dran erinnern, was da im ersten Fall passiert ist. Von daher, man zerstört hier ja auch kein Spielmaterial, von daher, man kann das wunderbar auch nochmal nach längerer Zeit dann wieder spielen. Und ich hatte am Anfang so gedacht, das sind ja, ich sag mal, nur drei verschiedene Szenarien und jeweils in jedem Szenario gibt es aber fünf Fälle, aber ich spiele jetzt hier im ersten zum Beispiel, es wird jedes Mal der Detektiv umgebracht. Der arme Detektiv, fünfmal nacheinander wird er umgebracht, jedes Mal muss er dafür herhalten. Der arme Kerl stirbt jedes Mal wieder. Aber trotzdem, das hat trotzdem Spaß gemacht, diese fünf Fälle durchzuspielen, weil, wie Elisabetta ja das ja schon beschrieben hat, das ändert sich halt. Dieser Schwierigkeitsgrad steigt dann so langsam an. Das ist auch eigentlich ganz schön gemacht. Es wird auch in der Anleitung gesagt, fangt vorne an mit dem ersten Szenario, weil da werdet ihr erstmal reingeführt. Da sind halt auch alle Charaktere dann in der Oper drin. Man kriegt halt die Startposition für alle Charakter. Nachher steigert sich das ja so langsam, dass man vielleicht vielleicht nur noch von 3 Charakteren weiß, wo die sind. Und dann kommen ja auch so ganz andere Fälle. Zum Beispiel jetzt zweites Szenario schon. Da geht es darum, wir haben das Phantom in der Oper und das ist immer alleine. Da muss man ja erstmal herausfinden, welche Person war immer alleine. Oder ganz zum Schluss, da wird das Diadem gestohlen. Ja, man weiß am Anfang, wo es ist. Ich meine, im Tanzsaal war das und die Person hat es, aber nur wenn sie genau mit einer anderen Person im Raum war, wird es dann weitergegeben. Also das hat so spannende Elemente und das entwickelt sich dadurch und baut sich auch deutlich so langsam auf. Und das finde ich richtig, richtig gut gemacht. Also ich bin richtig großer Fan von diesem Spiel. Also ich finde auch diesen Mechanismus, dass der Charakter nie stehen bleibt, sondern du weißt, zu jedem Zeitpunkt, es gibt ja 6 verschiedene Zeitpunkte, die Charaktere bewegen sich immer einen Raum weiter. Es ist auch gut erklärt, wie sie sich dann bewegen, immer nur einen benachbarten Raum. Und da kannst du nachher schon so gut, ich sag mal, deduzieren, wenn du Informationen bekommst, ah, der ist jetzt da gewesen, dann muss er aber um 5 eigentlich da gewesen sein oder wie auch immer. Und das, finde ich, ist richtig gut gemacht. Schön finde ich auch dass man nicht nur geheime Informationen hat, sondern dass die anderen, die bekommen auch immer was mit. Das heißt, wenn ich was bekomme, alle anderen bekommen aber auch eine Information. Eigentlich will ich das ja gar nicht, weil ich will ja hier möglichst schnell fertig werden, aber das ist halt auch total schön gemacht, wie ich finde. Und also, was wir nachher am Ende so gemacht haben, ich fand es ein bisschen schade, es geht ja so ein bisschen auch so ein kleines Wettrennen, wer als erstes fertig ist, aber wir haben es dann immer so gemacht, das haben wir vorher abgesprochen. Möchtet ihr das auch zu Ende lösen, dass wir dann gesagt haben, wenn es einer gelöst hat, okay, dann behält er sich für sich, dann, so ist es ja auch gemeint im Spiel, aber dann hat das Spiel gewonnen, aber alle anderen konnten dann trotzdem nochmal, wenn sie Lust hatten, das auch nochmal zu Ende lösen, weil das ist ja gerade das Spannende, was man dann auch möchte, man möchte es dann ja auch selbst für sich gelöst haben und so haben wir das dann für uns entschieden, wir hören dann nicht auf, wenn einer, ich sag mal, praktisch gewonnen hat, sondern wenn alle das möchten, spielen wir dann halt noch zu Ende, es ist dann ja nicht so, dass es dann ewig lange dauert und dass der eine dann noch warten muss, also von daher richtig, richtig gut gemacht, wie ich finde.
Bei einer Tarte de Citron wärst du wahrscheinlich auch dabei, Joe, würde ich mal tippen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt, wenn du die in der Oper bekommen würdest. Wie hat es dir denn in dieser Oper gefallen?
Also du kennst eindeutig eine meiner Schwächen, Christoph. Die Tarte de Citron ist ein gutes Lockmittel.
Du, das allerdings, ja.
Aber für Chronologic spreche ich auch so, auch ohne Tarte de Citron. Also ich muss auch gleich auf den Wiederspiel Reiz eingehen, weil ich finde es, also ich war wirklich überrascht, wie gut es für mich funktioniert hat, auch nach 4 Wochen oder so zum Beispiel einen Fall noch einmal zu spielen. Also ich habe absolut keine Kritikpunkte im Wiederspielreiz, weil ich finde, dass dadurch, dass wir nur die Buchstaben verwenden, ist es relativ abstrakt. Wobei ich auch gleichzeitig sagen muss, dass es für mich auch ein bisschen ein Kritikpunkt ist, weil ich finde die Geschichten, die in den einzelnen Szenarien aufgebaut werden, eigentlich so nett und die kommen für mich aber eigentlich im Spiel nicht mehr durch. Also ich habe einfach nur Buchstaben, wo ich schaue, wie die sich bewegen, aber tatsächlich, dass ich jetzt das Gefühl habe, das Phantom durch die Oper zu verfolgen oder dieses Diadem zu finden, das kommt bei mir leider einfach nicht so durch und das finde ich ein bisschen schade, weil ich es thematisch wirklich schön finden würde. Nichtsdestotrotz finde ich aber trotzdem auch die Deduktionsaufgabe wirklich cool und was ich vor allem spannend finde, ist auch dieses Abwägen, mit wie viel Informationen oder welche Informationen möchte ich potenziell den anderen geben. Also wenn ich jetzt herausgefunden habe, dass diese Person eine Schlüsselperson sein könnte, möchte ich dann gleich in meinem nächsten Zug einen Hinweis zu dieser Person holen und dadurch vielleicht den anderen irgendwas verraten oder schaue ich dann vielleicht doch nochmal woanders hin und versuche sie dadurch ein bisschen auf eine falsche Fährte zu locken. Und das finde ich wirklich, wirklich spannend. Für mich haben sich aber die Szenarien doch recht unterschiedlich gespielt, also von dem, wie gern ich es gespielt habe. Also ich fand, die ersten 2 Szenarien habe ich richtig gern gespielt. Ich glaube, so die 5 Kapitel beim Phantom habe ich am liebsten gespielt. Also diese Aufgabe herauszufinden, eben welche Personen nicht alleine waren, fand ich wirklich spannend. Ich fand es bei der Kette, hat sich dann für mich zum Teil schon ein bisschen gefühlt wie Abarbeiten. Also dadurch, dass man wirklich sehr viel genauer verfolgen muss, wie diese Kette sich jetzt fortbewegt, weil man halt wirklich auch wissen muss, welches die erste Person war, die die Kette hatte und es nicht ausreicht, dass ich weiß, dass diese 2 Personen im gleichen Raum waren. Da hat es für mich dann schon ein bisschen die Grenze zu manchmal ein bisschen mühsam dann, hingedehnt. Wobei ich es trotzdem immer noch sehr gern gespielt habe, aber halt eben die ersten 10 Fälle bei weitem lieber als die letzten 5.
Das ist wohl so. Ich habe auch Leute gehabt, die gesagt hatten, 3 Sterne ist uns genug. Da hatten wir genug zu tun. Ich glaube, 4 Sterne wäre Arbeit. Und da habe ich auch, sowohl ich als auch Mitspielende von mir haben sehr viel Glück, weil wir uns das alle nicht merken können und deswegen im Grunde auch immer wieder von vorne anfangen könnten, weil das weiß dann auch ja keiner mehr. Wie ging das da jetzt aus oder so? Das ist ja unmenschlich, wenn sich das einer merken könnte. Also Hut ab. Ich muss gleich sagen, ich kann Deduktionsspiele nicht. Es ist wirklich ein Jammertal bei mir. Hierbei, bei Chronologic, ist es gerade wegen der Geschichten und wegen der Oper und so, das hat so ein bisschen Cluedo 2.3.0 Vibes, sag ich mal. Und da hat mein Gehirn auch gesagt, nee, das kannst du schon. Sag mal ganz ruhig, Christoph, das geht schon, weil ich nehme dich jetzt bei der Hand und guck mal, die müssen ja alle einen Raum weiter. Das ist ja gar nicht so schwer, das schaffst du. Und dann stellt man irgendwann fest, nachdem man glaubt hat, dat, jetzt habe ich das rausgefunden, hat man bei einem doofen Punkt sich vertan und hat dann doch nicht daran gedacht, dass der ja auch vom Tanzsaal kann der ja nicht nur dahin, sondern auch dahin gehen. Und damit ist alles wieder weg und man muss alles ausradieren. Also es ist schon auch manchmal ein Jammertal, aber auch ein lustiges. Also ich finde, man lacht sich dann auch schon selber kaputt über seine Dämlichkeit und muss das ja auch alles nicht so bierernst nehmen. Also für Leute da draußen, die sagen, Deduktionsspiele tue ich mich schwer mit, ich auch, aber das macht mir Spaß. Das macht mir Spaß, weil man sich sehr schlau vorkommen kann, weil man genau nämlich sagen kann, ach ja, um 3 Uhr war der da, um 5 Uhr war der aber da, dann weiß ich ja, wo der um 4 Uhr lang gegangen ist. Und da fühlt man sich toll. Da fühlt man sich schlau und da fühlt man sich, als hätte man was erreicht. Andere würden sagen, ist doch logisch, aber das will ich gar nicht hören. Ich will hören, ich habe was Schlaues und was Tolles erreicht. Das Einzige, was ich überhaupt nicht gut finde, ist, dass ich finde die Pläne zum einen mal zu klein. Man muss mit den Symbolen, welcher Raum welche Symbole hat, man muss da so genau aufpassen, wenn man sich dann die passenden Karten dazu aussucht, um herauszufinden, wer war wann, wo, wie. Ich habe schon oft erlebt, dass Leute sich einfach das Falsche genommen haben, weil sie gerne auch mal Foyer mit dem verwechseln und mit dem verwechseln. Das ist so ein bisschen, der hätte es ein bisschen größer getan. Ich finde irgendwo ein Feld, wo ich meinen Verdacht draufschreibe, hätte ich auch ganz schön gefunden. So schmiert man das irgendwo dazwischen. Aber wenn da irgendwie so was gewesen wäre, wo das ganz klar ist, hier ist die Lösung rein, hätte ich auch schön gefunden. Aber naja, das sind so Mäkeligkeiten, finde ich. Ich habe versucht, alle Szenarien des dritten Kapitels durchzuspielen. Nein, das ist, da habe ich auch gesagt, das muss man auch vielleicht gar nicht. Ne? Da muss man so schlau, war, es hat alles nicht so hingehauen, wie ich das mir gedacht habe. Aber insofern gebe ich euch recht, die Steigerung ist gut für Leute, die wirklich eine große Herausforderung wollen. Und das macht das dritte Kapitel schon. Das muss man sagen. Also wenn man da mit dem zweiten nicht bedient war, dann hat man da auf jeden Fall noch was. Und ich finde, da ist auch noch viel Luft nach oben. Ich bin mal gespannt, was die daraus machen noch. Da haben die bestimmt schon irgendwas in der Hinterhand oder was weiß ich, mit Erweiterungen und so weiter. Ich glaube schon, dass da noch einiges kommen wird und dass man das noch auf lange Sicht immer noch mal spielen kann. Es ist halt alles ein bisschen klein, aber naja, was soll's.
Was ich noch sagen wollte, das ist halt auch ein Aspekt, das Spiel wurde halt nicht langweilig. Also das ist dadurch, dass man ja halt die geheime Information für sich hat, und die öffentliche Information hört jeder immer zu und macht sich dann noch so seine Eindrücke. Es hat so keine Downtime, ja. Und man macht den eigenen Zug und dann ist schon wieder der nächste dran. Und auch da hört man wieder zu und macht sich so seine Notizen.
Das ist ein guter Punkt. Keine Downtime ist wirklich ein guter Punkt. Und jeder denkt immer sofort mit. Und auch teilweise sind die öffentlichen, bei mir war in einer Partie, da hat die öffentliche Information dazu geführt, dass ich es lösen konnte. Ich das lösen konnte, ich. Und das war für mich so ein toller Moment. Das fand ich ganz hervorragend. Aber ich spiele es auch gerne mit, obwohl ich bei weitem nicht der bin, der es gewinnt. Aber das ist mir egal, weil ich auch diese ganze Aufgabe an sich als sehr reizvoll empfinde. So, wenn zur Chronologie 1920 Paris alles gesagt wurde und sich keiner mehr meldet, würde ich dieses Kapitel schließen. Und jetzt, Achtung Bogen, würde ich 3 weitere Kapitel aufmachen, indem ich zum letzten Spiel des Abends komme, und zwar zum Spiel Three Chapters. Das ist erschienen bei Amigo ab 10 Jahren für 2 bis 6 Spieler, geht ungefähr 30 Minuten. Der Autor ist, jetzt habe ich es mir wieder, alles habe ich mir wieder hingelegt, nur nicht so, wie es soll. Der Autor ist Joe Hout. Sag ich mal. Der Illustrator ist Jan Bintakis und Redaktion hat jemand gemacht, der bei Amigo arbeitet. Es steht nicht auf der Packung. Lieber Amigos, schreib's doch mal in die Packung rein. Wir haben hier ein Kartenspiel, das uns ins Märchenland entführt und zwar in ein sehr breites Märchenland. Nicht nur ins Grimmsche Märchenland, sondern auch nach Alice im Wunderland. Also alle möglichen Charaktere befinden sich in diesem Kartenspiel, das, wie der Name schon sagt, 3 Chapters in 3 Kapitel unterteilt ist. Und im ersten Kapitel bekommen wir jeder eine Anzahl Karten auf die Hand und diese Karten zeigen alles Fabelwesen aus den verschiedensten Universen. Wir haben den Hänsel, wir haben Vampir, wir haben Tweedledee, Captain Hook, Rotkäppchen, Geppetto, den tapferen Zwerg und so weiter. Alle möglichen Kreaturen sind da drauf. Und das erste Kapitel, das First Chapter, ist Draften. Kartendraften heißt also, ich suche mir aus meinen Handkarten eine aus, gebe die Handkarten verdeckt nach links weiter, kriege von rechts einen neuen Schwung Karten, suche mir da wieder eine draus aus und so weiter, bis wir uns eine vollständige Hand zusammengesteckt haben. Im zweiten Kapitel, im Second Chapter, geht es dann darum, dass wir eine Art Stichspiel spielen. Und zwar spielt einer eine Karte aus und dann alle anderen auch eine Karte. Das Gute ist, man muss nichts bedienen, man spielt einfach nur eine Karte aus und dann guckt man, welche Karte hat die höchste Zahl. Und diese Karte kriegt der Besitzer dieser Zahl kriegt erstmal einen Stern. Sterne sind super, will man haben, sind Punkte. Aber auf jede, ich sag mal Fantasy, jede Märchenkreatur kann etwas, bringt etwas. Zum Beispiel ist der Hänsel, bringt etwas, wenn er mit der Gretel zusammen ist und wenn er mit der Hexe auch noch zusammen ist, dann bringt er auch noch was. Das heißt, wenn in so einem Stich der Hänsel und die Gretel zusammenliegt, dann bekommt der Hänsel auch was und die Gretel bekommt auch was. Oder wenn Geppetto im Stich liegt und da sind niedrige Karten drin, bekommt der Besitzer vom Geppetto was. Oder da ist der Captain Hook, der mit Peter Pan zusammenliegen will. Oder die Rotkäppchen mit dem großen bösen Wolf zum Beispiel. Und der Gewinner des Stiches sammelt halt nicht die Karten ein. Man behält seine ausgespielten Karten, sondern der Gewinner des Stiches bekommt halt den Stern, was gut ist. Und die restlichen bekommen vielleicht auch was. So. Und so spielt man alle Karten aus. Mit jeder Karte, mit jedem Stich wird geguckt, was für Effekte werden auf den Figuren aktiviert und so weiter. Wer bekommt den Stern? Und wenn alle Karten durchgespielt sind, kommen wir zum dritten Kapitel, zum Third Chapter, wo wir unsere eigene Kartenhand einmal offen auf den Tisch legen nochmal und dann gucken, haben wir selber wieder so Wechselwirkungen. Kann ja sein, ich habe jetzt Hänsel und Gretel beim ersten Kapitel mir beide selber auf die Hand gezogen im Laufe des Kartenaussuchens. Dann werden die im Stich natürlich nicht zusammenfallen, weil ich die ja beide habe. Aber im dritten Kapitel schon. Da bekomme ich dann das, was sich Hänsel und Gretel gegenseitig ausschütten. Es gibt aber nicht nur das, an den Seiten der Karten sind so verschiedenste Symbole, da können so kleine Kinderköpfe sein oder ein Zauberstab oder eine Axt oder so ein Pickel, Bergwerksding oder eine Krone und da können auch manche Kreaturen dann darauf Bezug nehmen, dass die zum Beispiel pro Kindersymbol nochmal extra Punkte bekommen. Punkte sind hierbei halt die Sterne, die zum Schluss 2 Punkte zählen, dann kann man Herzen bekommen, die zählen 1 Punkt und so grüne Smaragde, da zählen 2 von 1 Punkt. Aber wer die meisten grünen Smaragde hat, bekommt auch nochmal 5 davon zum Schluss. Also kann es auch sein, dass man dadurch dann, also es kann schon eine sehr knappe Nummer werden. Und wer ein bisschen Kartenspiele gespielt hat in den letzten, ich sag mal, 4, 5 Jahren oder 3, 4 Jahren, wird jetzt vielleicht ein bisschen aufhorchen, weil man sich denkt, da kenne ich doch irgendwo ja Karten auf der Hand, die Wechselwirkung haben. Da gab es ja nicht mal fantastische Reiche oder sowas. Da war das doch auch so. Und da sag ich, ja. Da habe ich auch als erstes dran gedacht, als ich mir die Regeln durchgelesen habe. Es erinnert am weitesten an Fantastische Reiche, dass jetzt ein Stichelement und ein Kartendrafting-Element dazu bekommen hat. Aber ich habe schon festgestellt, dass diese Three Chapters, die drei Kapitel, dass die in meinen Spielrunden am besten für Leute geeignet waren, die mit der Vielzahl, was Fantastische Reiche zu bieten hatte, und mit dem Punktezählen, was ja auch sehr aufwendig sein konnte, die damit nicht so zurechtkamen, die waren mit dem simpleren drei Chapters, Three Chapters, waren die besser bedient. Da kamen die besser mit zurecht. Und es ist auch nicht immer ganz klar, welche Karten im Spiel sind. Also wenn man jetzt, je weniger mitspielen, desto weniger Karten sind im Spiel. Das kann natürlich auch ein bisschen nerven, wenn man sich immer auf die Karten konzentriert, wo man nur hofft, dass die noch drin sind. Man weiß ja nicht, was die anderen sich genommen haben. Das wird ja erst in der Stichrunde klar, dass man sich denkt, ach na super, da wird wohl nichts mehr passieren. Aber ansonsten war ich, also ich habe mir nach dem Regelstudium, arroganter Spieler, der man ja manchmal ist, mir gedacht, ach ja, na ja, ne, was soll's. Aber dann habe ich das gespielt und dann war mir plötzlich bewusst, ach ja, guck, die wollen noch eine Runde. Und dann wollen sie noch mal eine Runde. Und dann habe ich das woanders mitgebracht und da wollten die auch zwei, drei Runden. Und dachte mir, das ist ganz spannend. Und das ist auch ganz witzig gemacht. Und es geht flott, es geht schnell, es ist trotzdem auch irgendwie befriedigend, wenn man so Wechselwirkungen hinbekommt. Und auch wenn man keine hinbekommt, sich mal so ein paar Sterne einsammeln durch die Stichrunde ist auch schön. Es ist spannend zu gucken, was für Kreaturen da im Spiel sein können oder nicht. Also ich war doch begeisterter, als ich am Anfang gedacht hätte. Und meine Mitspielenden auch. Da gab es auch, wie bei Fairy Ring, gab es da auch Leute, die gesagt haben, immer, das kaufen wir uns jetzt. Das ist super. Ich habe die Version zu zweit noch nicht ausprobiert. Das sage ich mal ganz offen. Mir durchgelesen und da wird halt mit einem Geisterspieler gespielt. Da weiß ich nicht, wie gut es funktioniert oder nicht. Aber da habt vielleicht ihr was dazu zu sagen. Die Jo hat das vielleicht schon probiert oder auch nicht. Weiß ich noch nicht genau. Schauen wir mal.
Ich habe es leider auch bis jetzt nur in größeren Spieleranzahlen gespielt und auch bis jetzt ohne die Zwei-Spieler-Variante.
Dann bleibt es spannend herauszufinden, wie die zwei Spieler, aber wir bleiben mal bei dir einfach und sag mir mal, wie wohl du dich im Märchenland gefühlt hast.
Ich habe mich sehr wohl im Märchenland gefühlt. Also mal grundsätzlich einfach, weil ich Märchenländer sehr gerne mag und es mich deshalb thematisch einfach sehr abholt. Aber ich finde es wirklich faszinierend, wie sie diese drei eigentlich sehr klassischen oder so beliebten Spielemechanismen oder Kartenspielmechanismen miteinander kombiniert haben. Also Drafting, Stichspiel, Set Collection, das funktioniert wirklich einwandfrei in dieser Kombination und ist dadurch einfach so unglaublich reizvoll. Und klar, es gibt manchmal Runden, in denen man sich mehr auf das eine Kapitel oder mehr auf das andere Kapitel fokussiert. Also ich kann schauen, dass ich mehr die hohen Karten kriege und vor allem in der Stichrunde Punkte mache. Oder ich schaue, dass ich viel mehr auf die effizienten Kombinationen gehe und dadurch vielleicht dann mehr niedrige Karten habe. Und ich finde so diese Dynamik und das Herausfinden in der Drafting-Runde, was ich wirklich rauskriegen kann, finde ich super spannend. Und das hat es für mich auch gebracht, dass ich das Spiel jetzt auch schon so oft gespielt habe, weil das für mich nicht langweilig wird. Also diese Kombinationen finden, diese ständige Abwägung, finde ich einfach wirklich lustig. Und es gibt einfach doch innerhalb von diesen 50 Karten sehr viele spannende Kombinationsmöglichkeiten, die man entdecken kann. Und es zählt ja dann auch schlussendlich nicht nur die höchste Karte in einem Stich, sondern ich kann auch immer wieder abwägen, vielleicht kann ich sonst noch eine Karte reinspielen, die halt einen Effekt hat, die mir was Gutes bringt. Also ich will hier nicht unbedingt nur die höchste Karte reinspielen, sondern ich will halt versuchen, die anderen Karten der Mitspielerinnen auch noch möglichst effizient zu nutzen, damit sie mir viel bringen. Und diese Dynamik finde ich wirklich cool, dass ich aus dem Stichspiel mehr rausholen kann, als nur den Stich zu gewinnen.
Elisabetta, du hast bei den zwei Personen so ein bisschen aufgezeigt, habe ich gesehen, da habe ich zwei Fingerspitzen hochkommen. Da gebe ich mal gleich an dich weiter und frage, hast du denn das mal zu zweit gespielt?
Ja, wir haben es zu zweit gespielt. Bei den zwei Spielern ist es so, wie du das gesagt hast, es sind dann noch so zwei Geisterspieler, werden dann mitgeführt. Das bedeutet, man teilt dann für diese fiktiven zwei weiteren Mitspielern auch noch Karten aus. Der Unterschied ist dann halt, wenn die Mitspieler, man spielt dann auch im Uhrzeigersinn, und für die Geisterspieler wird dann einfach eine, also vom verdeckten Kartenstapel, den diese fiktiven Mitspieler und Mitspielerinnen haben, wird einfach die oberste Karte aufgedeckt. Das ist etwas, also ich finde das Spiel auch gut und es kam auch in meinen Runden gut an, aber das war so ein Aspekt, wo ich mir gedacht habe, naja gut, Es ist jetzt für 1 bis 4 Spielern, aber wenn du es dann zu zweit spielst, dann spielst du so 2 Spieler mit und deckst nur diese oberste Karte dann auf. Und das ist ein Aspekt, den ich jetzt persönlich nicht ganz so toll fand. Und eine andere Sache, die mir auch aufgefallen ist, und zwar, dass für das Spiel zu zweit werden die Karten anders verteilt als für das Spiel zu dritt. Für das Spiel zu viert werden die Karten auch anders verteilt als für das Spiel zu viert. Also man muss in jeder Spieleranzahl werden die Karten anders verteilt. Man muss dann immer so nochmal so in die Anleitung reinschauen und gucken, okay, hier werden im Spiel zu dritt werden einfach im Spiel zu viert werden die Karten einfach alle verteilt. Jeder kriegt 8 Karten. Im Spiel zu dritt werden erstmal 8 Karten verteilt. Man draftet 4 Karten, dann kommen die anderen in die Box, dann werden die anderen Karten verteilt, 4 Stück gedraftet und die anderen kommen dann wieder in die Box. Und das fand ich so ein bisschen ungewöhnlich, oder musste man doch halt ein Auge drauf haben, dass man die Karten dann immer richtig verteilt, je nachdem, wie viele Spieler dann halt da sind. Wie seht ihr das? Also,
aber das kann man doch bis 2 bis 6 spielen, bis beim richtigen Spiel.
Ah ja, richtig, denn du hast recht. Ja, du hast recht. Ja, stimmt. Ja, ich habe auch gerade gestutzt. Denn du hast recht, aber je nachdem, wie viele Spieler dann sind, werden die Karten unterschiedlich verteilt. Das ist nach wie vor korrekt. Also im Spiel zu dritt verteilst du die Karten anders als im Spiel zu viert und du spielst es anders, wenn du zu zweit bist.
Ja, ja, das auf jeden Fall.
Und da muss man einfach aufmerksam sein.
Ja, ja, das,
ne?
Ist richtig, ja, ja. Ich gebe mal weiter an Michaela.
Ja, ich kann vielleicht mal ganz kurz mit dem Zwei-Personen-Spiel anfangen. Das habe ich nämlich tatsächlich auch schon zu zweit gespielt. Und ich war am Anfang auch skeptisch, wie du, Elisabetta, weil ich habe auch so ein bisschen gedacht, das ist so ein bisschen so eine kleine, ja, Krücke, sag ich mal. Hätte man vielleicht lieber zu dritt draufschreiben sollen. Aber wir haben es dann doch ein paar Mal gespielt und es ist dann schon ein bisschen so, dass du es auch beeinflussen kannst. Weil es ist ja so, es geht mit dieser Drafting-Phase los und du suchst immer 2 Karten aus, eine für dich und eine für deinen rechten Geisterstapel, und das macht die andere Person aus. Also jeder bildet praktisch einen Geisterstapel. Und dann hat dieser Geisterstapel auch 8 Karten, die werden dann auch gemischt. Das heißt, du weißt zwar, welche Karten in diesem Stapel drin sind, aber du weißt ja nicht, in welche Reihenfolge sie kommen, weil sie werden dann zufällig aufgedeckt. Und dadurch kann man natürlich auch so ein bisschen gucken, wenn ich jetzt Karten sammle, die bestimmte Symbole haben und ich weiß dann, die kommen vielleicht irgendwann hoch. Dadurch weiß ich natürlich auch eher, dass diese Karten hochkommen können. Aber so ganz richtig hat mir das auch noch nicht gefallen. So eine kleine Krücke finde ich das schon. Also es ist schon nicht so, dass es ganz so schlimm ist, dass ich sage, okay, man kann es gar nicht zu zweit spielen. Es ist schon okay. Aber für mich macht das Spiel auch in mehr Personenrunden auf jeden Fall mehr Spaß. Bei mir war es auch so, zu dritt kam ja tatsächlich auch schon manchmal auch so ein bisschen noch weniger Symbole hoch oder zu wenig Symbole, wenn ich jetzt auf irgendwas warte. Ich habe mir eine Karte hingedraft und ich warte zum Beispiel bei Schneewittchen auf die Zwerge und dann kommen diese Spitzhacken nicht. Und das ist einfach, wenn man es zu 5 oder zu 6 spielt, ist einfach die Wahrscheinlichkeit größer, dass auch mal so eine Karte kommt. Ansonsten finde ich das aber auch sehr schön, diese Varianz, die Jo schon beschrieben hat. Ich muss nicht nur darauf gehen, ich will den Stich auf jeden Fall gewinnen mit einer hohen Karte. Ich kann auch darauf gehen, dass ich erstmal vielleicht lieber hinten dran bin, weil ich eine bestimmte Karte ausspielen möchte, die erst triggert, wenn bestimmte Symbole, wie zum Beispiel diese Kinnsymbole oder diese Spitzhacken, wenn die kommen, erst dann Punkte bringen. Oder wie Christoph schon gesagt hat, wenn der Hänsel im Spiel ist, dass ich dann erst die Gretel dann spiele oder wenn die Hexe im Spiel ist. Also von daher hat man da schon noch andere Möglichkeiten als beim Stichspielen. Das finde ich auch sehr, sehr schön gemacht, dass es mal so ein bisschen vom Spielspiel nicht nur um die höchste Karte geht, sondern dass man da auch noch ein bisschen mehr Varianz drin hat. Und man kann natürlich auch auf das gehen, dass man auch Karten für sich sammelt, um die nachher im dritten Kapitel auch nochmal möglichst punkteträchtig dann zu werten. Auch darauf kann man ja auch schon sehr stark spielen dann, dass man auf das dann auch schon mehr spielt. Und das gefällt mir auch wirklich sehr gut, aber mir gefällt das Spiel auch tatsächlich in der höheren Spieleranzahl besser.
Aber es macht einem in der Wertung halt alles schön angenehm, weil auf den Karten ja auch alles genau draufsteht. Man sieht genau, welche Kartennummer in Wechselwirkung mit einer anderen Karte steht. Man sieht auch oft, dieser Charakter ist nur im zweiten Kapitel, also nur in der Stichrunde wird das aktiviert, die Fähigkeit, oder nur im dritten Kapitel wird die Fähigkeit aktiviert. Das finde ich auch ganz gut, auch wenn man das manchmal selber übersieht und dann das auch gar nicht so beachtet. Aber das finde ich sehr übersichtlich. Das hilft einem auch selber. Na klar, Gretel, Hänsel weiß man, der will mit der Gretel zusammen am besten in einem Stich sein oder in einer Hand. Aber da weiß man auch, dass Gretel ist halt Karte Nummer 7. Und dann kann man auch darauf mal eher schneller achten. Da haben so grafisch sowieso, die Grafik, die ganze Aufmachung der Karten gefällt mir ganz hervorragend, wie die ganzen Charaktere dargestellt sind. Also da Hut ab an den Illustrator, der das gemacht hat, fand ich ganz, ganz hervorragend.
Na, also ich finde es wirklich schön, wie geradlinig die Effekte sind. Also gerade, weil du vorhin auch Fantastische Reiche erwähnt hast, oder? Ich finde das, also gerade die Wertung ist einfach so irrsinnig schnell gemacht, auch wenn man eigentlich auch diese 8 Karten werten. Also ich finde das von dem, wie es diese Effekte runterreduziert und vereinfacht, einfach wirklich schön und sehr elegant.
Ja, welcher Aspekt mir auch sehr gut gefallen hat bei dem Spiel, ist ja, wie das nun mal halt beim Draften ist. Wenn man so die Karten sieht, die dann so im Umlauf ist und man pickt sich so seine Karte raus und reicht die anderen Karten weiter und immer die Hoffnung, dass man sich dann denkt, oh, vielleicht kriege ich die Karte ja dann nochmal zu sehen und dann würde ich mir die gerne nehmen. Ja, und das sind ja auch mal, das ist immer dieser Aspekt, der dann noch so mitschwingt. Und ja, und dann dementsprechend groß ist die Freude, wenn die zufälligerweise die Karte doch nochmal rumkommt, die man sich dann nehmen würde. Und ja, das macht das Ganze dann halt auch immer nochmal spannend. Und dann halt, dass man genau weiß, dass die Karten, die man halt hat, ne, dass man die am Ende im dritten Kapitel dann zum großen Teil dann auch nochmal für sich werten kann.
Ja, das ist so ein Muhohohoho-Effekt. So. Ja. Meine Hand, ja.
Mein Ring,
es geht auf. Juhu, ich habe es geschafft. Ja, ja. Das macht das wirklich ganz hervorragend. Und es ist halt, es ist sehr zugänglich. Einmal gespielt, die Leute kommen sehr schön rein. So, das ist auch, finde ich, eine große Stärke von dem Ding. So, wenn zu diesen drei Kapiteln keiner mehr was zu sagen hat, würde ich das Kapitel dieser Folge des spielerischen Quartetts dann auch zumachen und würde mich erstmal bedanken bei der Elisabetta dafür, dass sie sich die Zeit genommen hat, unserer verrückten Runde hier ein Teil davon zu sein. Und hoffe, es hat dir Spaß gemacht, hier dabei zu sein.
Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Dankeschön für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne, sehr gerne. Auch bedanke ich mich natürlich bei der Jo und bei der Michaela dafür, dass ich auch wieder die Zeit genommen haben, hier schön über Spiele zu reden. Und an unseren Menschen an den Drehknöpfen, an den Jan Fischer, dass der das unsere ganzen Versprecher hier schön reich rausschneiden wird. In der Folge wird man dann da nichts davon mitbekommen. Und schicke einen sehr, sehr, einen sehr lieben Gruß nach draußen an unsere Zuhörenden und sage, lasst es euch gut gehen, spielt viel, probiert die Spiele aus, über die wir heute gesprochen haben. Spielen ist das Schönste von der Welt und deswegen macht es jeden Tag. Danke fürs Dabeisein und dann sage ich einen schönen Abend und tschüss.
Zurück aus dem magischen Märchenwald in den frischen November des Jahres 2024. Die besprochenen Spiele heute waren Far Away von Johannes Goupy und Corentin Lebras, erschienen bei Cosmos, Fairy Ring von Laurence Grenier und Fabien Tanguy, erschienen bei Repos, Chronologic Paris 1920 von Fabien Gridel und Johan Levé, erschienen bei Pegasus, und Three Chapters von Joe Hood, erschienen bei Amigo. Vielen Dank an Christoph Schlewinski, Johanna Franz und Michaela Poignier. Einen ganz besonderen Dank an Elisabetta Lange. Und natürlich auch an euch einen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Unser Titelsong heißt Light und ist von Only Me. Dies war ein Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Mein Name ist Jan Fischer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und in der Zwischenzeit bleibt gesund, aber vor allem hört nicht auf zu spielen.